Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.
Herzlich willkommen zum ersten Rabe Info dieser Woche. Es ist Montag, der 19. November und wir sprechen über die folgenden Themen.
Er hetzt gegen Menschen und damit hetzt er auch viele in der Bevölkerung auf und hinterher sagt er, er hätte damit aber nichts zu tun, er wäre dafür nicht verantwortlich.
Der neue rechtsextreme Präsident Brasiliens tritt in wenigen Wochen sein Amt an. Bereits jetzt rufen feministische und antirassistische Kreise zur Solidarität und zum Widerstand auf.
Wir sind auch der Ansicht, dass man diese Kontingente weiter erhöht, vor allem auch verstetigt. Das heißt, dass es wirklich zu einem Grundauftrag wird, den sich der Bund hier gibt, dass man jedes Jahr einige Tausend von Flüchtlingen so aufnimmt.
Wir könnten mehr Flüchtende aus Krisengebieten direkt in die Schweiz holen, statt leerstehende Kollektivunterkünfte zu schließen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Eva Rapp.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten. Diese hat Katrin Hiss heute für uns recherchiert.
Die 99%-Initiative der JUSO kommt zustande. 5 Monate vor Ablauf der Frist gab die JUSO gestern bekannt, bereits 115.000 Unterschriften gesammelt zu haben. Mit der Initiative will die JUSO das Kapitaleinkommen, also das Einkommen aus Dividenden oder Zinsen, höher besteuert wird als Geld, welches durch Arbeit verdient wurde. Die staatlichen Mehreinnahmen sollen dann Menschen zugutekommen mit tieferen Einkommen. HIV-Infektionen in der Schweiz seien im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Das schreibt das Bundesamt für Gesundheit heute in einer Medienmitteilung. Die Zahl der Neuansteckungen sei im letzten Jahr um 16% gesunken. Als Grund für den Rückgang nennt das BAG unter anderem die gezielten Stop-AIDS-Kampagnen und frühzeitige Behandlungen von HIV-positiven Personen. Andere sexuell übertragbare Krankheiten, wie zum Beispiel Syphilis, blieben stabil oder nehmen leicht zu. In Frankreich haben am Wochenende rund 300.000 Menschen protestiert gegen eine Steuererhöhung auf Benzin und Diesel. Gut 400 Menschen seien dabei verletzt worden, eine Demonstrantin starb, sie sei von einer Automobilistin überfahren worden, die in Panik geraten war, schreibt SRF News. Organisiert wurden die Proteste über soziale Medien und ohne Unterstützung von Parteien oder Gewerkschaften. Frankreichs Premierminister Edouard Philippe sagte am Sonntag in einem Interview, dass die Regierung an der Steuererhöhung festhalten werde, trotz der Proteste. Vor über einem Jahr wurde in Malta die Journalistin Daphne Caruana Galizia ermordet. Sie recherchierte unter anderem zu Korruption und Verstrickungen der Regierung in dubiose Geschäfte. Nun berichtet die Zeitung The Sunday Times of Malta, Informationen zu haben über die Auftraggeber des Mordes. Details zu deren Identität gibt es jedoch noch nicht bekannt. Vor 4 Jahren gingen Hunderttausende Menschen in Hongkong auf die Straße, um gegen die Regierung zu demonstrieren. Diese sei demokratisch nicht legitimiert und nur Marionetten der chinesischen Zentralregierung. Wichtige Verkehrsknotenpunkte der Stadt waren teilweise wochenlang lahmgelegt. Vor allem Studierende beteiligten sich an den gewaltfreien Protesten, welche bald den Namen Regenschirmrevolution bekamen, da die Demonstrierenden sich so vor dem Tränengas der Polizei schützten. Ab heute stehen nun 9 Menschen vor Gericht, welche von der Regierung als Anführer der Proteste identifiziert wurden. Laut der britischen Zeitung The Guardian lauten die Anklagepunkte öffentliche Ruhestörung, Verschwörung und Aufwiegelung bei Straßenprotesten. Die Haftstrafen dafür könnten bis zu 7 Jahre betragen. Und noch zum Wetter. Morgen Dienstag ist es wechselnd bewölkt bei ca. 2 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag gibt es ebenfalls viel Hochnebel. Über 1000 Meter scheint jedoch die Sonne. Es bleibt kühl bei 3 bis 4 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Messias ist sein 2. Vorname. Jair Bolsonaro wird am 1. Januar das Amt des brasilianischen Staatschefs übernehmen. Bolsonaro gilt als Rechtspopulist. Die ARD hat sogar einen Artikel über ihn verfasst, in dem sie erklärt, warum sie Bolsonaro in ihren Sendungen als Rechtsextremisten bezeichnet. Darin zeigt die ARD auf, wie Bolsonaro eine freiheitliche demokratische Grundordnung ablehnt und ein autoritäres System errichten will. Bolsonaro drohe mit Verhaftungen von Andersdenkenden, stehe ein für einen aggressiven Nationalismus, sei frauenfindlich, hetze gegen ethnische Minderheiten und sagte über sich, ich bin homophob und stolz darauf. Wie gehen nun linke Kreise, LGBT und andere Minderheiten mit der Situation um? Katrin Hiss hat recherchiert mit Unterstützung von Radio Onda, Radio Korax und Radio Dreieckland.
Rund 55% der Stimmen gingen an ihn. Jair Bolsonaro wird ab Januar Präsident von Brasilien sein, ein Land mit über 200 Millionen EinwohnerInnen und die mit Abstand größte Volkswirtschaft Lateinamerikas. Andreas Behn lebt als freier Journalist in Rio de Janeiro. Laut ihm sehen die meisten BrasilianerInnen ihr neues Staatsoberhaupt nicht als Extremisten.
Es wirkt so, als ob es eine normale Wahl wäre und nicht so, dass ein wirklich rechtsextremer Kandidat diese Wahl mit deutlichem Vorsprung gewonnen hat. In der Mainstream-Presse wird einfach gesagt, gut, wir haben jetzt eine rechte Regierung, früher hatten wir eine linke Regierung und alles geht ganz normal weiter.
Minderheiten wie AfrobrasilianerInnen, LGBTI-Menschen oder Indigene fürchten, dass sich mit der Wahl Bolsonaros eine neue Ära an Verfolgung und Repression beginnt. Vor der Wahl hat sich Bolsonaro immer wieder abschätzig geäußert über Menschen, welche nicht in sein rassistisches, sexistisches und homophobes Weltbild passen. Auch die politische Opposition fürchtet sich vor den Möglichkeiten, die Bolsonaro haben wird, sobald er das Amt als Staatsoberhaupt Brasiliens antritt.
Bolsonaro hat ja auch immer gesagt, Menschenrechte sind ihm völlig egal. Menschenrechte ist für ihn ein Diskurs der Linken. Und die Linken, die soll einfach verfolgt werden, außer Landes getrieben werden oder ins Gefängnis gesteckt werden. Das ist das, was innerhalb der Linken oder auch in der politischen Mitte zu großen Befürchtungen und derzeit zu einer großen Anspannung führt.
Niklas Franzen ist Journalist und hat mehrere Jahre in Sao Paulo gelebt. Er sagt, die Angst vor der Zukunft sei das eine, was linke und anders denkende oder anders lebende Menschen in Brasilien zurzeit beschäftige. Viel realer seien aber die Übergriffe durch die AnhängerInnen Bolsonaros, die bereits jetzt geschehen. Übergriffe von Menschen, die sich durch die Wahl des Rechtsextremisten nun legitimiert fühlten, ihren Hass auszuleben.
Was mir gerade aber noch mehr Angst macht, als wirklich das, was Bolsonaro jetzt gerade umsetzen könnte, ist der Hass, der von den Wählern, WählerInnen von Bolsonaro ausgeht. Also schon vor der ersten Wahlrunde, nach der ersten Wahlrunde kam es zu zahlreichen Übergriffen auf Linke, LGBTI, auf JournalistInnen.
Die Verantwortung für solche Hassverbrechen schiebt der designierte Präsident Brasiliens jedoch von sich, wie Andreas Behn erklärt.
Bolsonaro selbst sagt, für jegliche Gewalt wäre er ja nicht verantwortlich. Aber das ist eben Teil dieses Diskurses. Natürlich, er hat einen sehr gewaltbereiten Diskurs. Er hetzt gegen Menschen und damit hetzt er auch viele in der Bevölkerung auf. Und hinterher sagt er, er hätte damit aber nichts zu tun, er wäre dafür nicht verantwortlich.
Laut dem Trans-Murder Monitoring Project werden in Brasilien pro Jahr im Schnitt rund 120 Transpersonen Opfer von tödlichen Hassverbrechen. Und die Aussage, wenn ich zwei Männer auf der Straße sehe, die sich küssen, schlage ich zu, ist nur eine von Dutzenden homophoben Aussagen, welche Bolsonaro zugeschrieben werden. Dieses Klima des Hasses und die Angst vor Übergriffen sei in den Straßen Brasiliens spürbar.
Vor allen Dingen Übergriffe gegen Schwulen, gegen Lesben, gegen Transmenschen sind immer schon an der Tagesordnung in Brasilien und die gehen entweder genauso weiter oder es ist schlimmer geworden. Es ist schwierig einzuschätzen, ob das wirklich schon eine Folge davon ist. Auf alle Fälle in der Stimmung ist es so, dass die Menschen sich weniger zeigen auf den Straßen, weniger mit entsprechenden T-Shirts und entsprechender Kleidung rumlaufen, einfach weil eine generelle Angst existiert auf den Straßen.
Dasselbe weiß auch Fabian Kern zu berichten. Kern arbeitet für die Kooperation Brasilien Cobra und steht in engem Kontakt mit Menschen vor Ort. Er erklärt, dass Menschen Angst haben, mit der Arbeiterpartei PT in Verbindung gebracht zu werden.
Freunde berichteten mir, dass sie nicht mehr auf die Straße gehen wollen mit roten Klamotten, unabhängig davon, ob sie für oder gegen PT sind. Einfach nur die Tatsache, dass du ein rotes T-Shirt anhast, macht dich zur Zielscheibe im Supermarkt, in der Kantine der Uni oder wie auch immer von irgendwelchen verrückten Bolsonaro-Anhängern angegriffen zu werden, die sich durch diese große Zustimmung für so einen faschistischen Präsidenten einfach in ihrer Meinung bestätigt fühlen und das Gefühl haben, sie haben jetzt einen Freibrief, hier hohl zu drehen und Leute anzugreifen, die nicht in ihr Weltbild passen.
Juliana González ist Mitglied der antirassistischen, feministischen Bewegung Marcha das Mujeres Negras de São Paulo. Sie spricht über das sexistische Frauenbild Bolsonaros.
O Bolsonaro, ele não só é alguém contra o direito das mulheres, mas como ele se coloca como inimigo das mulheres.
Bolsonaro ist nicht nur gegen die Rechte der Frauen, sondern er positioniert sich auch als ein Feind der Frauen.
Há uma preocupação muito grande porque a gente sabe que com a eleição do Bolsonaro.
Mit der Wahl Bolsonaros sehen wir die wenigen Errungenschaften der letzten Jahre generell in Gefahr. Wir wissen, wie schwer es war, eine fortschrittliche Politik zum Beispiel in Bezug auf häusliche Gewalt durchzusetzen. Und dass schon in der bisherigen Praxis schwarze Frauen damit kaum erreicht wurden. Sie wird es besonders treffen, wenn fortschrittliche Politik zurückgedrängt wird. Und die Entkriminalisierung von Abtreibungen rückt mit einer Bolsonaro-Regierung in noch viel weitere Ferne. Gerade beim Thema Abtreibung sieht man sehr deutlich, wie dominierend Rasse und Klasse sind. Diejenige, die das Geld nicht hat, um eine medizinisch unbedenkliche Abtreibung machen zu lassen, die stirbt.
Die Frage des Abortus ist eine Frage, in der wir die Rasse und Klasse sehr frontal punktieren, weil wer nicht bezahlen kann, stirbt.
Frauen, People of Color, LGBTIs, Linke, Menschen, welche am Rande der Gesellschaft leben. Viele von ihnen fürchten sich nun vor einem Leben unter dem neuen Präsidenten Brasiliens, Jair Bolsonaro. Es sei deshalb wichtig, dass nun widerständige, solidarische Strukturen aufgebaut würden, sagt Juliana González.
Ich erwarte Solidarität. Wir müssen über Solidaritätsnetzwerke nachdenken, die uns schützen können. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir die in Brasilien und darüber hinaus schaffen können.
Eine solche Struktur hat das Netzwerk der Brasilien-Solidarität COBRA bereits aufgebaut, deren Mitglied Fabian Kern erklärt:
Also wir versuchen, die Leute, die Unterstützung brauchen und die Leute, die Unterstützung bringen können, zusammenzuführen, wenn es dann soweit kommt, dass hier Brasilianer und Brasilianerinnen fliehen müssen.
COBRA hat deswegen eine Plattform aufgeschaltet, auf welcher sich Menschen in Europa eintragen können, wenn sie geflüchteten BrasilianerInnen Unterstützung anbieten können. Das kann Hilfe sein bei Behördengängen, Übersetzungen oder sogar ein Dach über dem Kopf. Mit Bezug auf die brasilianische Militärdiktatur der 60er bis Mitte 80er Jahre, sagt Kern:
Wir hoffen natürlich nicht, dass es wieder so schlimm wird und wieder die Gewalt und die Situation in Brasilien dermaßen eskaliert, dass wirklich sehr viele Leute das Land verlassen müssen. Unser Ziel ist es natürlich, die sozialen Bewegungen in Brasilien zu unterstützen. Es ist nicht das Ziel, irgendwie so viele Leute wie möglich da rauszuziehen. Es ist ja, also es kann nicht das Ziel sein einer solchen Organisation. Aber wir wollen eben nicht völlig unvorbereitet sein.
Mehr Informationen zur Unterstützung von brasilianischen Solidaritätsbewegungen sowie einen Link zur eben erwähnten Plattform gibt's auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info.
Elle Now, auf Deutsch Er nicht, war der Slogan der Kampagne gegen Bolsonaro im brasilianischen Wahlkampf. Als Protestsong wurde das berühmte italienische Partisanenlied verwendet. Statt «O Bella Ciao» lautete der Refrain dann eben «Elle Now». Wir hören das Lied in einer Version der italienischen Modena City Ramblers.
Una mattina mi sto svegliato,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano,
oh
partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà.
Rabe Info.
Wir schaffen das, hieß es 2015 in Deutschland, als sich Hunderttausende Menschen auf den Weg Richtung Europa machten, um Schutz zu suchen. Unterdessen hat der Wind jedoch gedreht. Europa hat die Mauern seiner Festung verstärkt. Als Folge davon gehen die Asylzahlen in der Schweiz zurück. Kollektivunterkünfte, die zur Unterbringung der Flüchtenden eingerichtet wurden, schließen ihre Tore. Die Menschen auf der Flucht haben sich aber nicht einfach in Luft aufgelöst. Ihr Schicksal in überfüllten Lagern an den Außengrenzen ist ungewiss. Ich habe versucht, die widersprüchliche Realität zu verstehen.
Flüchtlingsunterkunft in der alten Feuerwehr Victoria schließt. Weil die Asylzahlen voraussichtlich weiter sinken, ziehen die Flüchtlinge bereits Ende September aus der alten Feuerwehr Victoria in Bern aus.
Diese Nachricht lese ich im Juni in der Zeitung «Der Bund». Es folgen weitere Artikel über weitere Unterkünfte im Kanton Bern, die in absehbarer Zeit geschlossen werden. Es gibt mir zu denken. Wir schließen Unterkünfte und entlassen Personal mit der Begründung, die Asylzahlen seien rückläufig. Gleichzeitig sitzen in Griechenland oder Nordafrika Tausende von Flüchtenden in überfüllten Lagern fest oder sterben im Mittelmeer. Wie kann das sein? Natürlich, Dublin-Abkommen, denke ich. Die Menschen kommen ja gar nicht bis zu uns. Wenn es ein Flüchtender bis in die Schweiz schafft, dann wird er dorthin zurückgeschickt, wo er als erstes in Europa registriert wurde, also nach Italien oder Griechenland. Ich frage mich, könnten wir nicht Menschen in Not direkt in die Schweiz holen, anstatt die vorhandene Infrastruktur abzubauen? Ich nehme mit dem Staatssekretariat für Migration SEM und der Schweizerischen Flüchtlingshilfe Kontakt auf. Ich suche eine Erklärung dafür, weshalb die Asylzahlen in der Schweiz zurückgehen. Lukas Rieder, Mediensprecher des SEM, zählt auf, wie die EU die Fluchtwege nach Europa seit 2016 dicht gemacht hat. Balkanroute, griechische Inseln in der Ägäis, italienische Küsten, überall wurden die Eintrittspforten nach Europa hermetisch abgeschlossen.
Das heißt, dass es eigentlich vor allem der Schutz der europäischen Außengrenzen ist oder der verstärkte Schutz der europäischen Außengrenzen ist, der dazu geführt hat, dass momentan viel weniger Menschen in der Schweiz um Asyl bitten.
Die Schweiz profitiert also von der rigorosen Abschottungspolitik der EU. Sie verhält sich dabei aber nicht passiv. Laut Michael Flückiger von der Flüchtlingshilfe beteiligt sich die Schweiz an dubiosen Deals und kooperiert mit fragwürdigen Partnern. So finanziert sie beispielsweise die umstrittene libysche Küstenwache mit.
Die Schweiz ist gerade etwa in Afrika in diese EU-Abwehrpolitik eingebunden und finanziert diese mit.
Schutzbedürftige Menschen stoßen bereits in Nordafrika auf kaum überwindbare Hindernisse. Michael Flückiger bringt es auf den Punkt, weshalb in der Schweiz weniger Asylgesuche gestellt werden.
Diese Leute haben gar keine Chance, hier überhaupt ein Asylgesuch zu stellen. Und von außerhalb kann man ja keine stellen. Man muss sich in dieses Land begeben, wo man Asylgesuch stellen will.
Wenn also flüchtenden Menschen der Zugang zur Festung Europa verwehrt wird, müsste die Schweiz ihnen vor Ort die Hand reichen und sie auf legalem Weg in Sicherheit bringen. Der Bundesrat hat deshalb im Jahr 2013 ein sogenanntes Resettlement-Programm gestartet und besonders schutzbedürftige anerkannte Flüchtlinge aus Lagern im Libanon aufgenommen. Insgesamt werden bis Ende nächsten Jahres rund 3.500 Menschen durch das Resettlement-Programm in der Schweiz Zuflucht finden. Wie werden diese besonders schutzbedürftigen Menschen ausgewählt? Ich habe Mühe, mir das konkret vorzustellen und bitte Lukas Rieder vom SEM um eine Erklärung.
Das ist wie ein zweistufiger Prozess, oder? Zunächst einmal geht das Rote Kreuz, ist vor Ort in den Flüchtlingslager und machen eine erste Vorauswahl, wem geht es besonders schlecht, wer ist besonders verletzlich. Es sind häufig ältere Menschen, Frauen, Kinder, Leute, die besonders darauf angewiesen sind, so schnell wie möglich eine sichere Heimat, einen sicheren Staat zu finden, der ihnen diesen Schutz gebietet. Und nachher, die zweite Stufe, ist, dass das SEM dann noch quasi dorthin geht und sich diese vorausgewählten Personen noch einmal konkret mit ihnen beschäftigt. Sie prüfen ihren Hintergrund, sie schauen, ob es für die Schweiz zum Beispiel ein Sicherheitsproblem geben könnte. Und nachdem dieser zweite Teil des Prozesses abgeschlossen ist, können diese Menschen dann direkt zu uns kommen.
Rund 3000 Menschen haben also auf diesem Weg Schutz in der Schweiz erhalten. Sind das viele? Ich rechne. Nicht einmal 2 Personen pro Gemeinde. Gleichzeitig befinden sich nach wie vor über 1 Million Flüchtende aus dem Syrienkrieg im Libanon. Hätten wir nicht Kapazität, mehr Flüchtende bei uns aufzunehmen? Für diesen Entscheid sei der Bundesrat zuständig, wie mir Lukas Rieder vom SEM erklärt. Bundesrätin Sommaruga könne die Zahl der Resettlement-Flüchtlinge nicht etwa selber bestimmen. Der Gesamtbundesrat lege diese fest. Er allein entscheide auch darüber, ob das Resettlement-Programm nach 2019 weitergeführt werde, was Michael Flückiger von der Flüchtlingshilfe begrüßen würde.
Auch aus unserer Sicht wollen wir, dass mehr legale Fluchtwege geschaffen werden. Wir sind auch der Ansicht, dass man diese Kontingente weiter erhöht, vor allem auch verstetigt. Das heißt, dass es wirklich zu einem Grundauftrag wird, den sich der Bund hier gibt, dass man jedes Jahr einige Tausend von Flüchtlingen so aufnimmt.
Die Flüchtlingshilfe ist mit dem Bund im Gespräch und hat Grund zur Hoffnung, dass das Resettlement-Programm zu einem festen Bestandteil der schweizerischen Flüchtlingspolitik gemacht werden könnte.
Es ist auch so, dass es entsprechende Anzeichen gibt beim Bund, dass man dort schaut, dass das Resettlement wirklich zu einer regelmäßigen Aufgabe gemacht wird. Es ist auch so, dass die Kantone und Städte ein Interesse daran haben, zumindest die Städte, wo sehr viele Flüchtlinge in der Regel aufgenommen werden, weil sie natürlich auf diese Weise eine Grundauslastung haben der Asylstrukturen und Betreuungsstrukturen. Das ist ja jetzt gerade ein Problem. Es ist so, dass nach wie vor sehr viele Leute schutzbedürftig sind. Es kommen aber eben weniger in die Schweiz und da haben schon verschiedene Institutionen entsprechende Infrastrukturen abbauen müssen. Es musste zum Beispiel allein in Bern mussten über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen werden, die im Auftrag der Heilsarmee Flüchtlinge hier betreut haben. Und mit solchen Resettlement-Flüchtlingen könnte man eine regelmäßige Auslastung erreichen und könnte die dann entsprechend, wenn diese Auslastung eben da ist, auch viel besser betreuen.
Für die Unterbringung der Geflüchteten sind in der Schweiz die Kantone zuständig. Ein Verteilschlüssel bestimmt die Anzahl Personen, die einem Kanton zugeteilt werden. Ein ähnlich ausgewogener Verteilmodus wäre auch zwischen den europäischen Staaten notwendig. Es fehlt an Solidarität mit Ländern wie Griechenland und Italien, wo aus geografischen Gründen die meisten Flüchtenden ankommen.
Europa könnte viel mehr Flüchtlinge aufnehmen insgesamt, aber die Lasten sind zu einseitig verteilt.
So Michael Flückiger von der Flüchtlingshilfe. Auch SEM-Pressesprecher Lukas Rieder kritisiert diese einseitige Verteilung der Lasten innerhalb der europäischen Staaten.
Genau aus diesem Grund ist es der Schweiz so wichtig, dass die Solidarität in Europa besser funktioniert. Und wir machen das oder wir versuchen das über 2 Wege, über 2 Pisten zu steuern, oder? Zum einen versuchen wir auf der diplomatischen Ebene immer wieder darauf hinzuweisen, darauf hinzuarbeiten, wie wichtig eben so ein gerechter Verteilmechanismus innerhalb von Europa ist. Und zum Zweiten, und das ist auch sehr wichtig und in dem Sinne auch konkret, oder, beteiligt sich die Schweiz am sogenannten Relocation-Programm. Das ist nun etwas anderes als das Resettlement-Programm. Wie gesagt, Resettlement geht es darum, die Leute direkt aus den Kriegsgebieten in die Schweiz zu holen. Bei Relocation geht es darum, Die Leute aus Griechenland und Italien, wo eben eine unverhältnismäßig große Belastung stattfindet, in die Schweiz zu holen und das Asylverfahren hier durchzuführen. Und das haben wir getan.
SEM und Flüchtlingshilfe sind sich einig. Programme, die eine Vorabklärung der asylsuchenden Personen beinhalten und damit, plakativ ausgedrückt, die Spreu vom Weizen trennen, sind in der Schweiz am ehesten mehrheitsfähig.
Vorteil des Resettlement-Programms, und das ist eben wirklich auch eine Grundlage, die das mehrheitsfähig macht, ist natürlich, dass man schon vor Ort prüft, ob jemand Asyl bekommen soll, und dann gibt es nachher auch gar kein Verfahren mehr. Das heißt, auf diesem Weg via Resettlement kommen wirklich nur Flüchtlinge, die geprüft sind und die auch ein Recht auf Asyl haben.
Die Schweiz betont gerne ihre humanitäre Tradition. Sie hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie großen Flüchtlingsandrang bewältigen kann. Die Infrastruktur und das Know-how sind vorhanden. Programme, die eine legale Flucht ermöglichen, werden bereits erfolgreich angewandt. Es liegt also allein am politischen Willen des Bundesrats, das Engagement für Notleidende an den Mauern der Festung Europa zu verstärken. National- und Ständerat könnten auf die Regierung Druck ausüben. Die beiden Räte werden nächstes Jahr neu gewählt. Ich sprach mit SEM-Pressesprecher Lukas Rieder und Michael Flückiger von der Flüchtlingshilfe über den Rückgang der Asylzahlen in der Schweiz und die Möglichkeiten, legale Fluchtmöglichkeiten zu schaffen. Weitere Infos zum Thema finden sich wie immer unter info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Montag, dem 19. November auf Rabe. Auf der Webseite rabe.ch gibt es Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören. Morgen ist schon wieder der 20. Das heißt für uns Trump Watch. In der Infosendung um 11 widmen wir uns ausschließlich der Politik des amerikanischen Präsidenten. Wir schauen genau hin, was im vergangenen Monat jenseits der lauten Schlagzeilen tatsächlich passiert ist. Beigetragen zum heutigen Info haben Katrin Hiss und Andrea Isler. Außerdem Radio Korax, Radio Onda und Radio Dreieckland, ebenfalls der Hund Anton. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Rapp. Merci fürs Zuhören. Ich wünsche euch Sonne ins Herz an diesem grauen Nebeltag. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.